Steffi und Hannes über Gott und die Welt.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge.
Hallo.
Schön, dass ihr wieder da seid.
Genau, zurück aus Ostern quasi.
Genau, frohe Ostern.
Frisch aus Ostern, genau. Noch in der Osterzeit.
Genau.
Das ist nämlich wichtig, weil ich bin nämlich draufgekommen, wie viele Leuten ich nicht frohe Ostern wünsche. Aber ich habe auch ganz viele Tage Zeit, 50.
So ist es. So lange dauert nämlich Ostern, ja.
Genau, deswegen. Ja. Alles cheesy, falls ihr euch noch nicht frohe Ostern gewünscht habt, irgendwem sonst.
Genau.
Ihr habt Zeit.
Genau, und wir hoffen, ihr habt die Feiertage schön verbracht, schön gefeiert, gut gegessen.
Genau.
Ja, und heute beschäftigen wir uns auch mit einem Thema, das eigentlich mit Ostern zusammenhängt, oder?
Deswegen.
Irgendwie aufgelegt.
Ja, voll.
Unser heutiges Thema ist nämlich die Hoffnung, die viel zitierte Hoffnung. Und wir wollen überlegen, was Hoffnung eigentlich ist, oder? Wir schauen uns einmal an, was assoziieren wir mit dem Begriff, was bedeutet er für uns. Wir überlegen, was zu tun ist mit dieser Hoffnung und was das auch mit unserem Glauben und unserem Leben zu tun hat.
Ich finde es gerade urarg, weil irgendwie habe ich mir gedacht, so ureinfaches Thema und jetzt dann stehe ich da und denke mir, so einfach ist das nicht, da haben schon so viele Leute was gesagt drüber.
Ja.
Und wir hoffen, dass wir es so hinkriegen, dass es nicht ein nächstes, dass es sich einreiht in dieses katholische nächste Hoffnungspredigt,
genau.
Sondern wir hoffen, dass wir es hinkriegen.
Und eigentlich finde ich es gerade ziemlich cool, dass wir uns mit dem selber challengen, weil jetzt, wo du das gesagt hast, ich meine, wie viele Begriffe gibt es?
Ja,
100.000 Wörter, die man ständig verwendet. Glaube, Liebe, Hoffnung,
ja,
voll. So Gnade von mir, sehr so aufgeblasene Worte. Ja, die wir alle so nehmen, wie sie kommen, aber kaum jemand überlegt sich, ja, was heißt denn das eigentlich?
Katastrophe. Also, ich habe auch gedacht, wir wollten uns das leicht machen. Tja, ich glaube, gerade ist die Erkenntnis da, so leicht wird das nicht.
Ja, nein, aber wir werden es versuchen.
Genau.
Und ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, mit einer Hand aufs Herz, in keiner unserer Folgen haben wir jemals 100% dessen gesagt, was zu sagen wäre. Das ist auch
ja,
ein Ding der Unmöglichkeit.
Das
ja,
stimmt.
Also es ist immer Raum nach oben offen.
Ja.
Ja. Ja, also Hoffnung ist unser heutiges Thema.
Und du fangst an mit Hoffnung, was ist das, oder?
Ja, Hoffnung, was ist das? Also es ist ja fast aufgelegt, auch wenn es tragisch ist in dem Fall, aber ich habe gestern am Nachmittag eben einen Anruf gekriegt, dass eine ganz liebe, enge Freundin von mir schon wieder zum 100. Mal gefühlt im Spital ist und ganz schwierig und dass sie operiert wird. Sie wird jetzt gerade vermutlich, dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, liegt sie unter dem Messer. Und da habe ich gemerkt, plötzlich ist die Hoffnung da. Ja? Nämlich die Hoffnung, dass alles gut geht, dass sie gesund wird, dass all das, was sie befürchtet, was sie Angst macht, nicht eintritt. Also so, ja. Also die Hoffnung, ja, als etwas, das uns positiv an Dinge herangehen lässt, die aber per se total schwierig sind.
Mhm.
Ja. Also ich fange jetzt ein bisschen damit an, was ist Hoffnung für mich?
Ja? Ja.
Also Hoffnung merke ich immer dann, wenn es eng wird, wenn ich mir denke, scheiße, jetzt ist irgendwas passiert, was ich überhaupt nicht will und wo man vielleicht auch dann so in ein Hirngespinst reinkommt. Im schlimmsten Fall, was könnte sein?
Mhm.
Was ist, wenn die Operation schief geht? Was ist, wenn das ist, das? Und dann malt man sich so Schreckensszenarien aus. Da bin ich teilweise sehr gut darin. Ja. Und dann versuche ich mich selber bewusst aus diesem Strudel der negativen Gedanken rauszunehmen und fokussiere das Positive.
Mhm.
Um mich auch selber ein bisschen aus dieser Hirnschallplatte, die da rennt, rauszunehmen. Und vielleicht ist auch das für mich ganz persönlich eine Definition von Hoffnung, dass ich sage, nein, ich konzentriere mich nicht aufs Negative, sondern aufs Positive.
Mhm.
Und das ist halt auch, wie schon angedeutet, eigentlich eine zutiefst österliche Botschaft, ja, die halt auch aus dem Glauben ein bisschen kommt, weil da war auch nicht alles leiwand. Ja. Da hat es auch schwarz und dunkel ausgeschaut, Karfreitag etc. Ja.
Mhm.
Und dann ist halt diese Auferstehungsbotschaft. Ja. Also das ist Hoffnung per se, die Aussicht, dass etwas Positiveres auf uns wartet. Ja.
Voll, was mir, ich crash da mal rein.
Ja, crash schon mal.
Was mir nämlich urschwerfällt, ist dieses instant in dem Moment, wo etwas schlecht ist, gleich auf diese Hoffnung zu kommen. Ich glaube, das habe ich nicht. Also für das gibt es, ich habe eine Plärenliste für sowas.
Ja.
Also bei mir gibt es immer so eine Phase, also das muss ich schon sagen, glaube ich, bei mir ist da, also außer es sind so irgendwelche Sachen mit die harmlos sind, wo ich mir denke, ah, das wird sich schon ausgehen. Also ich bin schon so, ah, das wird schon passen und das wird schon gehen und alles entspannt. Aber bei Dingen, die so richtig ans Eingemachte gehen und ganz, ganz persönlich mit mir zu tun haben, ist schon immer vorher der Prozess, der alles mal scheiß drauf.
Also da gebe ich dir recht, das ist bei mir auch nicht anders.
Ach so, okay.
Also ich wollte jetzt, nein, das ist gut, dass du mich darauf hinweist. Also ich wollte jetzt nicht sagen, dass mir das so leicht fällt und die Hoffnung und so, ja. Im Gegenteil, es ist so schwer in Wahrheit, ja, zu dem Punkt zu kommen. Und da ist oft ein weiter Weg, wo man auch traurig ist und verzweifelt ist und sich nicht auskennt und so. Aber ich finde es halt total wichtig, dass es nicht dabei bleibt, weil sonst wird man eben depressiv und ein Pessimist und ein Schwarzmaler und so, ja. Sondern, also ich finde halt schon, auch wenn es einen langen Weg braucht, aber die Tatsache, dass es irgendwann diesen Hoffnungsmoment gibt, den man hoffentlich findet, kann man sich ja auch Hilfe holen, über das reden wir später auch noch, ja. Aber dass man aus dem Dunkel so zu diesem Hoffnungsmoment kommt, das finde ich total wichtig, ja. Auch psychologisch gesehen, ja. Bitte.
Irgendwas liegt auf der Zunge, es, oder? Es ist so urschwer, weil ich fühle das, was du sagst, oder? Ja. Für mich ist es auch so, dass ich bin halt ein optimistischer Mensch. Ja. So. Bin ich halt prinzipiell in Situationen, wo andere eher so die Nerven drauf und ich sitze immer noch da und denke mir, ach, geht schon. Das wird kein Problem. Und trotzdem finde ich, habe ich mir in meinem Leben zu wenig Hoffnungslosigkeit gegönnt. Weil ich finde, so Hoffnungslosigkeit-Momente sind halt auch gute Down-to-Earth-Momente. Mhm. Also weil ich glaube mit diesem Optimismus, der für alle anderen um mich herum richtig anstrengend ist, glaube ich. Ich glaube, das ist auch nicht immer lustig für alle anderen. Wenn alle anderen so, nur da geht gar nichts und ich stehe da, ach, das wird schon gehen, du musst nur vertrauen. Also ja, hilft ja. halt nicht immer, ja. sagen wir mal so. Ja. Und ich glaube, dass man halt, also ich tendiere dazu, dann so Situationen wegzutauchen, was die gesündere Variante ist, glaube ich, für mich persönlich, aber nicht immer die beste. Sondern das ist eigentlich, also das, was ich mich gerade frage, ist nämlich, ob ich nicht mehr Zeit nehmen müsste für meine Hoffnungslosigkeit und wie man das gut tun kann. Weißt du, so dieses, weil das ist das, was wir halt machen. Wir machen halt, wir reden am Karfreitag halt schon, also zumindest in meinem Leben. Deswegen mache ich meinen Karfreitag für mich. Weil wir am Karfreitag schon vom Karsamstag und vom Ding reden. Schaut, dass wir den Karfreitag sein lassen.
Das ist auch nicht vorgesehen.
Ist eh nicht vorgesehen, aber es ist immer so in den, ich bin halt auf Social Media und ich lese halt Sachen zum Karfreitag und dann merke ich halt, wie sehr der Karfreitag halt geprägt ist von, so, da kommt dann nachher was.
Wenn man sich gleich wieder tröstet. Es ist schlimm, aber.
Ja, genau.
Ja.
Und statt dass ich den Karfreitag da sein lasse, wie er ist. Jetzt kommt's.
Jetzt kann ich einen Nörgelpunkt anbringen.
Ja, das ist bitte, nämlich, Nörgel.
Aber genau das, was du jetzt beschrieben hast, ist ein Grund, warum ich immer sage, bitte macht's keine Kommunionsspendung am Karfreitag.
Ja.
Weil das auch wieder so ein Moment ist, der so, aber wisst ihr, es wird eh wieder alles gut.
Ja, genau.
Jesus ist eh nicht weg, ja. Doch, am Karfreitag, also weg. Ja. Am Karfreitag ist er im Grab, Ende. Ja.
Ende der ja. Durchsage. Und das ist das, was mir halt so auffällt. Ach, das ist ein urgutes Beispiel, gut, dass mir das eingefallen ist. Ja. Aber das ist das, was mich uranfört einfach in Gottesdiensten, dass ich eben, ja. der Karfreitag, es ist einmal im Jahr, Leute. Es ist jetzt nicht.
Also, ja, genau, das richtig. Ist ja,
einmal in 365 ja, ja, ja. Tagen. Es ist halt auch nicht übertrieben. Und da schaffen wir es auch nicht, mit der christlichen Hoffnung drüber zu fahren und einmal den Kopf zu streicheln und zu sagen, ja, alles wird gut. Ja, ja. Du musst nur ein bisschen, nämlich auch dieses, was ich nämlich so zwider finde, ist auch dieses, es wird ein bisschen reingehaut, dieses, du hast nicht genug Vertrauen zu Gott. Weißt du? Also so ein bisschen, wenn man so.
Also, ja. Darf ich was sagen?
Ja, gerne.
Ich gebe dir recht, Hoffnungslosigkeit an sich bietet die Möglichkeit, in Reflexion zu gehen, auf Dinge genau hinzuschauen,
Wütend zu sein.
Ja, so, ja.
Ich rede nicht von den harmlosen Dingen. Ich glaube, ich bin da gerade bei draufhauen.
Ja, ja. Und da gebe ich dir recht, und gleichzeitig widerspreche ich dir, weil ich kein hoffnungsloser Mensch sein will und mir auch nicht, also ich wünsche mir keine Zeit in der Hoffnungslosigkeit, sondern sie passiert mir. Und ich werde, glaube ich, also ich möchte zumindest bewusst nicht an den Punkt kommen, wo ich mir Hoffnungslosigkeit herbeisehne. Ja, also ich kann das schon wertschätzen, was da passiert, auch an inneren Vorgängen und Erkenntnissen und Gefühlsausdrücken und so, die ja auch was mit mir machen. Aber ich will kein hoffnungsloser Mensch sein, weil das ja auch unserem Glauben widerspricht insgesamt. Ja? Also vielleicht auch, jetzt kann ich nämlich auch gleich in dem Zusammenhang einbringen, was das kirchliche Verständnis von Hoffnung ist. Ja? Also da, wo wir eine ganz berühmte Bibelstelle, die wir alle schon 100-mal gehört haben, wenn wir in die Kirche gehen, ist aus dem 1. Korintherbrief.
Aber nur wenn in die Kirche geht.
Nein, passt. Also wenn man halt ja. Bibel liest oder sich damit auseinandersetzt, ist aus dem 1. Korintherbrief. Ja? Also Paulus, der sagt, für jetzt bleiben, und jetzt kommen diese drei Geschichten, du kennst sie schon, Glaube, Liebe, Hoffnung.
Aha, auch ja? viel geliebte Bibelstelle für Hochzeiten.
Genau, ja. So. Und also Hoffnung kommt vor. Und das sind die drei, er nennt das die göttlichen Tugenden. Und Tugenden im Sinne von, also nicht so wie die 10 Gebote, du musst und du sollst, ja, sondern also er will damit sagen, eigentlich, das ist die normale innere Haltung,
genau.
die Einstellung von einem Christen oder einer Christin. Ja. Und das meine ich, ja, also eigentlich von dem, was uns mitgegeben ist, 5 Sätze, von dem, was uns mitgegeben ist, sollen wir keine hoffnungslosen Menschen sein, sondern hoffnungsvolle.
Mhm.
Ja, es gibt den Karfreitag, also man soll die Hoffnungslosigkeit nicht totschwarzen und nicht ignorieren. Man soll auch hinschauen, gebe ich dir recht, aber die Hoffnung muss am Schluss überbleiben. Jetzt waren es sogar nur 3 Sätze.
Ja, gebe ich dir recht. Trotzdem merke ich gerade, dass ich habe nicht gedacht, das ist ein Thema, das mir so wichtig ist mit der Hoffnungslosigkeit. Weil ich finde, dass wir das in Kirche so schlecht aushalten. Weil wir halt immer das Gefühl haben, wir müssen die Leute, also wenn ich jetzt Messe vorbereite zum Beispiel, also Jugendmesse oder so, dann ist halt immer klar, ich muss die mit der Hoffnung rausschicken und sonst haben wir es nicht. Also so, sonst haben wir verloren quasi. Und das ist halt so und ich verstehe es und innere Haltung und ich bin auch dafür, dass es grundsätzlich die innere Haltung so sein muss, also muss für mich mein Ideal, ich rede jetzt nur von mir. Und trotzdem finde ich, dass wir dem in unserem Alltag, unserem Leben in Kirche mehr Raum geben sollten als heute.
Das finde ich auch, aber es sehen halt nicht alle so. Also ich erinnere mich, 2 Sachen dazu sage ich. Also erstens, ich erinnere mich, mich hat eine gemeinsame Kollegin von uns einmal sehr kritisiert, so nach dem Motto, immer wenn du predigst, fangst du mit was Negativem an. Ja.
Ja.
Und was sie damit gemeint hat, ist, sie hat sich bezogen auf, das stimmt tatsächlich, also nicht immer, aber oft, versuche ich, Situationen aus meinem Alltag oder halt Situationen aufzugreifen, wo ich glaube, das gehört zum Alltag eines jeden Menschen dazu, ja, wo es da halt auch einmal schlecht geht. Ja. Und dann rede ich über das und dann erzähle ich das, damit die Leute sich da mal innerlich hin. Und dann versuche ich sozusagen ausgehend von der Bibelstelle, die halt gerade da ist, aus der Situation zur Hoffnung zu kommen.
Ja.
Das ist ja auch der Sinn einer Predigt. Ja. Das ist die Message. Und das war für sie zum Beispiel ein Problem, wo sie sagt, na, du reizt immer so auf der Hoffnungslosigkeit herum. Aber ich gebe dir ja recht, also man muss auch hinschauen. Ja?
Nein, nicht nur hinschauen, du kannst, also es gibt halt Situationen, die sind halt scheiße.
Ja, genau.
Die bleiben auch scheiße.
Ja, und die muss ich auch ansprechen können.
Nein, aber auch die bleiben auch scheiße.
Ja, sie bleiben scheiße, ja, die Situation an sich schon. Aber der Zugang dazu, mein Umgang damit kann sich verändern. Also ich kann ein Mensch sein, der ständig sagt, ich bin so arm und das Schicksal schlägt mich und Gott straft mich. Oder ich sage, ja, es läuft bei mir nicht so gut wie beim Peter oder wie bei der Susi, ja? Obwohl ich ja von Vergleichen immer abrate. Ja? Aber ich kann ja feststellen, dass es mir nicht gut geht, ja? Und trotzdem das Beste draus machen. Oder, weißt du, was ich meine? Ja, und also das ist die erste Sache, die ich dazu sagen wollte. Und die zweite Sache,
ja?
Es ist nichts schlimmer, als wenn du als Seelsorgerin oder Seelsorger mit jemandem zu tun hast, der gerade voll schlecht drauf ist, weil was Furchtbares passiert ist und du sagst dem, es wird alles wieder gut, Gott liebt dich. Ja? Also das ist der Prototyp, ja, von wirklich? Naivität und die Hoffnungslosigkeit, mit der Hoffnung ins Gesicht fahren und damit Hoffnungslosigkeit auch zu ignorieren, das soll man auch nicht machen. Ja?
Weil das ist wirklich ignorieren. Also ich merke ich bin gerade, ich habe was nicht gedacht, aber es triggert mich gerade weil ich einfach so oft damit konfrontiert bin, du musst halt dein Leben leichter nehmen und so. Und ich merke einfach, ich bin eine, die das Leben leicht nimmt. Also muss ich auch wirklich sagen. Und ich bin halt in meinem Leben oft, so wie der Jakob, eine gute Erkenntnis, Jakob aus dem Alten Testament, In meiner Jugend habe ich immer geglaubt, der ist nie auf die Butterseiten geflogen und jetzt schaue ich drauf und denke mir, oh, bist du eigentlich relativ gut gefallen immer. Mhm. Da ist relativ wenig passiert mit dir eigentlich. Das ist immer gut ausgegangen. Und das ist halt dieses, und ich glaube aber, dass wir halt, also ich merke einfach in den, also in den Jahren Erkenntnisse, ich bin einfach privilegiert. Ich habe ein privilegiertes Leben. Mhm. Ich habe einen Beruf, den ich mir selber ausgesucht habe. Ich habe studieren dürfen als Frau. Ich habe, also, ich habe ein privilegiertes Leben. Mhm. Ich habe ein gutes Leben. Mhm. Das ist aufgrund, also das ist nicht nur wegen mir so und wegen meinem Einsatz so. Und es gibt aber viele, und das merke ich einfach so, und es gibt viele Leben, die nicht so privilegiert sind. Und ja, das ist das, was wir, also, und ich finde, deswegen ist der Begriff Hoffnung und Kirche, das finde ich immer so schwierig, weil wir immer aus einer privilegierten Situation heraus sprechen. Also fast immer. Weil wir halt, alle, die in Kirche arbeiten, sind halt privilegierte Leute. Also die meisten.
Naja, ja, weiß ich nicht. Würde ich so jetzt nicht so ganz zustimmen.
Also glaubst du, dass du Theologie studieren kannst, wenn du, also weiß ich nicht, wenn du kein Geld hast, wenn du arbeiten, also ich weiß nicht, ja, also das hängt sich ja halt so an Dingen,
ja,
auf.
Ja,
kannst du?
Das, glaube ich. Weil das war,
wenn du kein so Geld hast zum Arbeiten, du musst ja arbeiten gehen trotzdem. Wenn du kein Geld von zu Hause hast, dann muss man ja...
Ich komme jetzt nicht aus einer Armutsfamilie, ja, aber wir waren klassischer Mittelstand, Gemeindebau, ja, und ich habe aus verschiedenen Gründen genau null finanzielle Unterstützung meiner Eltern gekriegt zu dem Zeitpunkt, wo ich von daheim ausgezogen bin.
Ja.
Ich habe andere Hilfe gekriegt. Liebe Eltern, wenn es jetzt zuhört, sie tun es eh nicht, aber fühlt sich jetzt nicht angegriffen. Ja? Aber Geld, so wie es bei anderen Familien ist, oder wo man sagt, privilegierte Leute, kriegt ein Sparbuch mit 50.000 Euro, das hat es nie gegeben.
Ja, das kenne ich auch nicht. Aber trotzdem bist du privilegiert.
Naja, und ich war dann arbeiten, ja, und wie ich dann realisiert habe, ich möchte mein Leben umkrempeln, ich habe 25 Euro am Konto gehabt und mit dem habe ich angefangen zum Studieren.
Ja, I know the feeling.
Ja,
also, aber
ich finde, da bin ich ein Musterbeispiel, dass man das, also da muss man nicht privilegiert sein. Ja? Mm. Ich habe gar nichts gehabt, null. Ja,
ja, aber ich frage mich, verdient man was als Priester? Ah nein, du hast eine Wohnung.
Als Priester?
Dann, warst du dann im Student? Warst du dann im Priesterseminar oder war noch nicht?
Ja, da war ich dann später im Priesterseminar.
Weil da ist ja die Wohnung dann dabei, quasi.
Ja, ja, ja.
Also das,
du
ist halt auch ein
Studiengebühren zahlen.
Ja, ja,
und
das,
so,
also Studiengebühren eh, aber du, ja, hast die Wohnung, also du hast einen großen Brocken, hast du einfach,
ja, ja, Wohnung,
finanziert.
Ja, das, ja.
Naja, wurscht, aber genau, du hast einen großen Brocken finanziert. Also, meine, wurscht, okay, ja, das sind wir anderer Meinung, ist völlig legitim. Ich finde trotzdem, auch ich habe nicht irgendwelche Sparbücher mit so viel Geld automatisch bekommen. Ich habe immer während meinem Studium arbeiten müssen, damit ich studieren kann. Passt, also legitim, ist auch, also finde ich auch wichtig, ist für mich auch wichtig und lehrreich gewesen, mich auf eigene Füße zu stellen und nicht diesen Polster zu haben. Und trotzdem glaube ich aber, dass wir, also ich hatte in meinem Leben noch keine Situation, wo ich mir denke, okay, jetzt bin ich kurz, okay, kurz vor der Obdachlosigkeit, maybe, aber also so, weißt du, was ich meine? Mhm. Das meine ich mit privilegiert. Okay. Es war nie so, ja, dass ich keine, ja, Heimat mehr hatte, es war nie so, ja, dass so, das,
ja,
also,
ja,
so nämlich, bisschen, da rede ich nicht von, ich habe nur 25 Euro im Konto, sondern da rede ich von, ja, ich habe minus 3.000 auf meinem,
ja, ja,
Konto,
ja,
und habe jetzt noch eine 1.000-Euro-Rechnung offen.
Ja.
Und das meine ich mit privilegiert.
Gut, aber so gesehen ist die Mehrheit, nicht alle, aber die Mehrheit aller Menschen, die in Österreich leben, privilegiert. Ja.
Die Mehrheit nicht.
Die Mehrheit.
Aber
nicht
ganz
alle.
Viele nicht.
Ja, ja, ja.
Und das ist, also das ist das, was für mich immer so schwierig ist, und das war für mich so eine Erdung ein bisschen.
Mhm.
Dieses, okay, passt, nämlich auch mich selber einzuordnen in dieses, ich kann halt auch hoffnungsvoll sein aufgrund von Umständen,
mhm,
die ich mir, die, wo ich auch selber dazu beigetragen habe, mhm, dass ich das, also dass ich auf diese, also dass ich das so habe,
mhm,
und trotzdem sind es viele Dinge, die ich selber nicht beeinflussen konnte,
mhm,
und das ist das, wo ich mich dann, und da bin ich halt gerade an einem Punkt, wenn ich drüber nachdenke, über Hoffnung, dass ich da ein bisschen vorsichtiger einfach,
okay,
bin, weil wir da als Kirche ein bisschen aufpassen müssen.
Okay, also,
ja,
wir rekapitulieren. Ja.
Ja,
wir rekapitulieren, um wieder ein bisschen
ja,
den Fokus zu kriegen. Es gibt Hoffnung,
ja,
als Haltung, ich sage jetzt nur die Definition, als Haltung des christlichen Glaubens.
Ja.
Als eine Tugend, so eine Einstellung. Ja. Hoffnung, die eine positive Erwartung in die Zukunft zum Ausdruck bringt.
Ja.
Und es gibt die Hoffnungslosigkeit, das ist das Gegenteil davon.
Genau.
Jetzt ist meine Frage an dich, nachdem du die Hoffnungslosigkeit so als, auch als wertvollen,
ja,
ich nenne es jetzt Zwischenschritt,
ja,
bezeichnet hast, wie kann ich denn Hoffnungslosigkeit aushalten und leben?
Das ist das, was ich mich frage, weil ich finde, also ich mache es halt mit Musik, logischerweise. Und mit Weinen. Mhm. Also das ist bei mir halt, ich habe eine extra Blärenliste, ich finde die super. Die wird auch immer wieder ergänzt.
Blären, also eine Weinliste.
Ja, da steht sogar Blären. Also ich habe sie auch so genannt, was sie ist.
Ich habe auch eine Weinliste, aber da stehen Rotweine drauf, Weißweine.
Nein. Ich habe eine Blärenliste so. Okay. Ich bin im Mut jetzt hier einfach jetzt mal scheiß drauf zu sein, weil Dinge scheiße sind. Mhm. Und für mich war das ein großer Schritt, Dinge als scheiße anzuerkennen und nicht drüber zu tauchen. Mhm. Sondern das ist jetzt einfach scheiße und das darf scheiße sein und nein, ich will jetzt nichts von Hoffnung hören. Mhm. Da bin ich halt auch so ein impulsiver Mensch halt einfach, dass ich das dann nicht aushalte, weil dann alle Leute mir halt, verstehe ich eh, man will halt immer was Gutes sagen und Ding und ich denke mal halt, manchmal kann ich das auch einfach lassen.
Hast du ein Glück, dass es die Klagepsalmen gibt, oder?
Ja, zum Beispiel.
Zum Beispiel, also es gibt ja auch ganz viele Bibeltexte, die das auch anerkennen.
Ja
also
und Gott anschreien und so. Ja, ich finde, das ist schon...
Und das kann man auch. Also ich finde, die intensivsten Gebete sind die, wenn es einem richtig schlecht geht und man Gott das alles ins Gesicht schmeißt.
Genau,
das hält auch aus.
Voll. Und das ist aber das ist das, was ich mir halt denke und das ist halt meine Art, mit Hoffnungslosigkeit, diese Hoffnungslosigkeit zu leben. Und ich denke mir einfach nur so, jetzt für mich ist mir jetzt einfach bewusst worden, ich könnte das in meiner Arbeit und in Kirche leben noch viel mehr fördern, dieses Hoffnungslosigkeit anbieten. Weißt du, ich meine, dass ich nicht drüber fahre, sondern dass ich das, dass ich mehr Freitage zulasse.
Ja, meine Frage ist jetzt.
Ja. Also, einfaches Thema haben wir gesagt.
Wiederholung, also ich stimme dir zu, es ist auch pastoral klug und angemessen, glaube ich, dass man die Leute auch in ihrer Trauer begleitet. Ist eh ganz logisch, ja.
Ja.
Das gehört auch dazu, ja.
Ja.
Aber trotzdem, wir als Kirche stehen ja nicht für die Hoffnungslosigkeit, sondern wir setzen uns ein für das Gegenteil davon, für die Hoffnung und für das Leben und für den Sieg über alle Dunkelheit und über alle Traurigkeit und über jede Perspektivenlosigkeit. Unsere zentrale Message ist, die Dunkelheit ist nicht das Ende. Ja.
Ja.
Und das muss sich ja bei aller Anerkennung schwieriger Situationen, bei aller Anerkennung und Begleitung in Hoffnungslosigkeit, bin ich halt überzeugt, dass das am Schluss vorkommen muss. Ja?
Am Schluss aber?
Am Schluss.
Aber das hat, dann ist es eine Definitionsfrage. Wo ist der Schluss?
Wo ist, ja, das
kann sein, dass wir den Schluss öfters vorziehen.
Ja, das passiert auch oft. Also,
dass es das ist. Okay, wir überspringen
oft,
genau.
Wir überspringen oft diesen Schritt, dass es auch braucht, nämlich, also nimm zum Beispiel ein Begräbnis. Ja? Jemand stirbt.
Ja.
In der Regel, nicht immer, traurigerweise, in der Regel sind die Leute unglücklich und verzweifelt, wenn jemand gestorben ist. Manche freuen sich drüber. Ja, so. Und jetzt ist es unsere Aufgabe als Seelsorger, diese Leute zu begleiten. Und ich kann nicht hingehen und sagen, die Mama ist gestorben, denkt der nächste, sie hat ihr ewiges Leben. Nein, das geht ja nicht. Ja.
Stimmt. Das hat sich noch niemand getraut, oder? Ich mein, hat sich das schon mal wer getraut? Haben wir schon mal
gehört. Ja, hat sich sicher irgendwer getraut. Es gibt immer irgendwelche Spinner. Oh Gott. Aber also was ich
ja, sagen genau, will, aber das ist genau.
Du setzt dich hin und redest, erzähl mal von deiner Mama.
Genau.
Und was waren die schönen Erinnerungen? Und natürlich, also ich versuche einfach das auch auszuhalten, gemeinsam mit der betroffenen Person.
Ja.
Aber ich habe halt immer im Hinterkopf, ich sage es nicht gleich, aber ich habe im Hinterkopf, ich möchte diese Person zu dem Punkt bringen, nachdem sie ihre Trauerphase durchlaufen hat, dass sie sagen kann, aber jetzt geht es der Mama gut. Oder dem Papa oder dem Bruder.
Wahrscheinlich
oder
gut, whatever. Du glaubst dran. Ja. Das ist kein Wissen.
Ja.
Sorry.
Kurzer
Einschub.
Ja, also für mich ist es ein Wissen.
Genau.
Ja, gut, das ist diese ganze, haben wir auch schon thematisiert, also
genau.
Diese Glauben und Wissen. Aber natürlich, für mich ist glaubenden Menschen und in konkret, also ich habe jetzt in dem Beispiel gedacht an die klassische Konstellation, ich als Beerdigungspriester sozusagen, es ist ja auch meine Rolle und meine Aufgabe, die Menschen dahingehend zu begleiten.
Ja, voll.
Ja. Und meine Rolle ist es, nicht hinzugehen und zu sagen, die Mama ist gestorben. Weißt du, das ist jetzt weg. Nach dem Leben kommt nichts mehr.
Naja,
das ist ja nicht meine Message. Ja.
Ich glaube, ich habe jetzt nicht an Beerdigungssituationen gedacht, sondern an klassische Lebenssituationen.
Oder, ja,
und das ist das, wo ich dann halt ein bisschen... Und ich glaube, bei Beerdigungen haben wir es gut drauf, dass wir das wissen. Also so, da ist es halt offensichtlicher.
Genau.
Das glaube ich halt.
So wie du sagst, ja, also wissen, was nach dem Tod kommt, tue ich trotz meiner ganzen... meines Priesterseins und meiner christlichen Überzeugung nicht. Das hat, das hat einer gesehen, sonst niemand. Ja.
Ja.
Aber trotzdem stelle ich mich hin und sage aus Überzeugung,
genau,
was mir Mut gibt,
genau,
und hoffe,
ja, genau,
hoffe und Hoffnung, und hoffe, dass die Message beim anderen ankommt und auch irgendein Licht entzündet, ja,
voll,
in dieser Dunkelheit.
Voll. Ich glaube, mir ist einfach so wichtig, dieses Sensibilisieren dafür, dass wir einfach darauf hinschauen. Das ist das, was mich, glaube, also das ist das, glaube ich, was mich gerade so triggert, aufgrund, weil der Karfreitag noch nicht so lange her ist, glaube ich. Also.
Na, und wie lebt man jetzt Hoffnungslosigkeit? Das weiß ich jetzt immer noch nicht.
Du weißt es nicht?
Nein,
Hoffnungslosigkeit. Naja, aber ich habe ja gesagt, mit Musik und Weinen, das ist so das, was ich, das ist so.
Also das sind deine Bewältigungsstrategien.
Ja.
Okay, okay.
Aber nämlich auch diese Bewältigung, es ist eben keine Bewältigungsstrategie mit dem, und dann weiß ich schon, wie es weitergeht. Sondern dann ist es mal einfach.
Na gut. Aber, ja.
Dann gebe ich dem einfach Raum.
Okay, aber dann muss ich die Frage anders stellen, weil dann lebst du eigentlich nicht die Hoffnungslosigkeit, sondern du bewältigst die Hoffnungslosigkeit. Und in dem Wort drinnen steckt ja schon,
also,
das ist eine Tätigkeit, um etwas loszuwerden. Oder du setzt dich mit etwas auseinander,
ja,
aber hast implizit schon das Ziel, es hinter dir zu lassen. Oder? Also du weinst, weil du traurig bist.
Genau.
Aber auch, weil du dich nach dem Weinen besser fühlst. Ja. Das machst du vielleicht nicht bewusst, das passiert,
ja, genau,
automatisch.
Das passiert automatisch.
Oder die Musik ist da ein besseres Beispiel. Du,
ja,
bist, du merkst, du bist traurig und denkst dann, jetzt gehe ich singen. Da weiß ich, das heitert mich auf, das gibt mir Mut.
Ja, zu hören. Nein, obwohl diese Liederliste höre ich echt nur, wenn ich traurig bin. Also diese Plärnliste kann ich wirklich nur empfehlen, wenn man wirklich traurig ist. Die ist schon harter Tobak, die ist nicht so, aber, da geht es da vielleicht nachher auch nicht besser.
Da ist man dann noch depressiv. aber ist es nicht so, also man tut das doch in der Hoffnung, dass es einem besser geht.
Ja.
Wieder Hoffnung verwendet schon.
Ja,
also,
voll.
Das heißt, ich frage mich gerade, lebt man hoffnungslos? Also für mich ist die Definition, also wenn du mir sagst, ich lebe Hoffnungslosigkeit, dann habe ich das als Bild.
Ja, was hast du da für ein Bild?
Einen depressiven Menschen, der sich aufgeilt an der eigenen
das würde ich so niemals formulieren.
Perspektivenlosigkeit. Ja. Weil so wie man sagt, ich lebe es, Feuerwehrmann zu sein. Ja? Weißt du, was ich meine? Also so dieses Aufgehen.
Ja, aber Depression
etwas
sucht man sich ja nicht aus.
Na eben,
Fall.
Und das genau ist
das
mein Problem.
Das ist eine Krankheit.
Das ist, ja, und genau das ist mein Problem. Also
in der Depression kann ich das ja auch gar nicht. Wenn ich depressiv bin, dann ist es ja, also dann kann ich ja auch gar nicht, wie soll denn das gehen?
Naja,
das ist eine Krankheit, also
ja,
das ist ja,
ja
nicht jetzt irgendwie
gut,
bewältigbar,
das
unter Anführungszeichen.
Ja, aber es gibt ja auch hoffnungslose, unter Anführungszeichen, Situationen, die Menschen betreffen, die jetzt nicht gleich mit Depression gestraft sind.
Ach so, ja.
Und da würde ich nie davon ausgehen, dass dieser Mensch diese Situation, dieses keine Hoffnung haben, jetzt auskosten will.
Ja.
Also ich habe jetzt nur einen Begriff mit dem ich lebe etwas Begriff.
Ach so, okay.
Ja, das ist meine einzige Kritik
daran.
Ja,
voll.
Und ich frage mich nur gerade, ob es nicht eher das ist, was du sagen willst, wie bewältige ich Hoffnungslosigkeit?
Vielleicht ist es das eh.
Weiß ich nicht.
Ich glaube, ich weiß noch nicht, ob ich jemals in meinem Leben so lost war. Ich glaube, also wenn du... Warst du irgendwann mal schon so lost? Ich überlege gerade, ich habe schon so Situationen, wo ich wirklich lost war. Also ganz schlimm.
Ja.
Kurze Obdachlosigkeit gehört dazu, aber ich bin halt nie tief, also ich bin halt nie tief gefallen, es war keine Obdachlosigkeit, weißt du, was ich meine? Also, was meine ich halt damit? Also deswegen bin ich halt jetzt nicht an dem Punkt zu sagen, also das war halt nie so, obwohl es faktisch vielleicht so ist. Also, weißt du, was ich meine? Aber ich bin halt nie in diese Situation dann zu Ende gekommen. Und das ist das, was ich merke, einfach mit dem Privilegieren und so. Und deswegen tue ich mir einfach so schwer. Deswegen glaube ich, war mir das so wichtig, das Thema. Ich glaube, wir müssen es jetzt auch zumachen. Weil also mit der Hoffnungslosigkeit wollte ich einfach sensibilisieren dafür, dass wir aus einer Situation heraus reden, die mehr Hoffnung bietet. Weil wir privilegiert sind.
Ja, ja.
Und sich Situationen deswegen anders gestalten.
Ja.
Glaube ich einfach. Das ist, glaube ich, das, was mein Zugang jetzt war, diese Stimme zu sein für dieses.
Du meinst also, weil wir teilweise gar nicht so tief fallen können wie andere. Ja.
Genau. Also. Und das und nämlich auch tief fallen können. Und jetzt kommt dieser klassische Spruch: Du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Joe. Aber so ein Spruch hilft dir halt nicht, wenn
nein, genau. Ja.
Also,
ja.
Das meine ich damit, weißt du? Und das ist das, was ich sensibilisieren will, einfach. Und das ist das, was wir als. Als Kirche schon unterschätzen, wo wir viel tun, muss ich auch sagen. Also bei uns gibt es viel, die sich engagieren für Menschen, die wirklich hoffnungslos sind.
Mhm.
da gibt es viele Räume und Plätze dafür, aber ich merke einfach, dass ich sensibilisieren will dafür, dass wir da hoffnungsvoll aus einer Situation, also dass wir uns auf den Begriff Hoffnung anders draufsetzen können.
Mhm. Weißt du, was noch so ein Satz ist?
Was?
Der in die gleiche Schiene fällt. Gott mutet dir nur so viel zu, wie du tragen kannst.
Ja.
Ich habe den Satz früher sehr gern gehabt, mittlerweile mag ich ihn gar nicht mehr so, weil ich ihn einfach, also er entspricht nicht der Wirklichkeit. Ja. Es ist.
Denselben Spruch gibt es auch mit Kindern. Ah, ja. Man kriegt die Kinder, die man aushaltet.
Okay.
Und das ist auch so. Ja. Heißt das jetzt? Was heißt das genau jetzt?
Ja, und ja, es ist halt, es entspricht halt einfach nicht der Wirklichkeit, oder?
Genau.
Also manches Mal mutet dir das Leben oder Gott oder wie auch immer sehr viel mehr zu, als du tragen kannst, und man kann auch dann zerbrechen.
Und die Frage ist, ob man es kitten kann.
Genau.
Und wann man es kitten. Also ich glaube, für mich war es der Schlüssel, dieses der Zeitpunkt. Das ist für mich so ein wichtiger Faktor.
Ja,
wann,
ja.
Also dieses wann ist der Zeitpunkt. Das ist das, was ich wichtig finde. So, wenn ich jetzt auch dran denke, dass ich da für mich, also ich merke gerade, das ist für mich so voll dieses, voll die gute Erinnerung, okay, passt, der Zeitpunkt ist wichtig. Ich entscheide nicht, wann man zum Kitten anfängt. Sondern ich muss da viel sensibler sein fürs Gegenüber.
Ja.
Wann ist Kitten angesagt? Und nur weil mein Moment ist, okay, jetzt können wir das Zerbrochene zusammenglauben und zusammenkleben, was geht, heißt das nicht, dass der die andere soweit ist. Das war gerade heute eine.
Aber das sieht man halt auch in der Psychotherapie, oder? Also, wenn du in eine Therapie gehst, dann hast du ja meistens nicht einen Termin, sondern hast mehrere Termine, weil das ein innerer Prozess ist, der da von vor sich geht. Ja?
Oh, lustig. Also ich bin immer, da bin ich, glaube ich, da bin ich ein Straighter. Also ich hatte Angstzustände wegen einem Vorfall. Und es war lustig, weil ich habe gewusst, ich brauche einen Termin. Und aber da war ich auch dort und habe gesagt, ich bin halt ein Hoffnungsmensch, glaube ich. Weil ich, weil ich bin halt reingegangen und habe gesagt, ich mag jetzt nicht drüber reden, was du warst, es ist mir jetzt alles wurscht, sondern ich brauche eine Strategie.
Aber
gib mir, wie ich mein Leben unter Kontrolle kriege.
Natürlich gibt es das, dass Leute mit einem Termin auskommen.
Nicht immer.
Aber tatsächlich, also die Mehrheit, hat man mehr als einen Termin.
Ich brauche sonst 25.
Weil man halt auch, genau, also weil man halt im Gespräch mit der Therapeutin oder dem Therapeuten so Step by Step macht, von Termin zu Termin, gewinnt man neue Erkenntnisse, und das ist ein Weg sozusagen aus der problematischen Situation in eine verbesserte Situation.
Genau, und ich mag jetzt noch kurz anfügen, warum es da einen Termin braucht und warum es bei anderen bei mir mehrere Termine braucht. Einfach, weil ich glaube, das ist genauso wie, also ich denke halt mein ganzes Leben mit allen Dingen in Fässern. Ich finde, es gibt ein katholisches Bild zur Fass, wahrscheinlich ein Ölkrug, nein, Entschuldigung. Aber das ist halt dann quasi ein Fass, und wenn du halt in einer Situation bist, also diese Angstzustand-Situation war in einer Situation, wo ich sonst gut aufgestellt war, in allen Bereichen. Deswegen glaube ich, habe ich dann nur diesen, also ich habe mich gewundert, warum habe ich genau diesen einen Termin, und da war es auch, und der war genau das, was ich braucht habe, und passt und
perfekt,
so. Ja. Und dann bin ich aber draufgekommen, okay, da geht es einfach um mein Fass einfach. Das ist das, was ich gerade, da hat gerade alles andere, war so pipi fein, dass das geht und bewältigbar ist. Und das ist halt die Frage, dass wir das viel mehr in Fässern denken müssen. Man sieht halt nicht in Menschen hinein, in welchen Bereichen das Fass wie offen ist. Also ich habe zu Weihnachten ein Geschenk, so einen Journaling-Kalender mit Lebensbereichen. Und das war so spannend, weil es sind, glaube ich, 10 oder 12 Lebensbereiche. Und die habe ich noch nie so auseinanderdividiert, wenn man gedacht hat, so 5 oder so.
Spannend,
also du hast dann Familie und Arbeit, Studium und Freunde und Freizeit und halt noch viel besser aufgedröselt quasi, noch viel differenzierter, weil das hat mir nochmal aufgezeigt, okay, passt, da geht's halt, da müssen so viele Faktoren zusammenstimmen, um Dinge gut auszuhalten und und ich kann halt auf dem, wenn ich da schon oben angefüllt bin mit Situationen, dann wird's halt mit der Hoffnung, da hat nicht so viel Platz, also wenn ich da herunten bin, und das ist das, was man, glaube ich, Hoffnungsschüsseln. Ich denke jetzt in Hoffnungsschüsseln.
Lustiges Wort.
Ja.
Hoffnungsschüsseln.
Ja.
Mit Zungenbrechen.
Genau,
sag das an mir 15 Mal hintereinander schnell. Hoffnungsschüsseln.
Sie hat den neuen Test. Ja.
Okay. Naja. Und ich überlege jetzt gerade, was der nächste logische Schritt ist. Ich meine, okay, also wie komme ich aus der Hoffnungslosigkeit heraus? Das haben wir jetzt schon angeschnitten zumindest.
Genau,
voll. Vielleicht anders gefragt, wie kann ich mir da auch Hilfe holen vielleicht, ja? Oder Stärkung holen oder halt Hoffnung holen, die mir fehlt. Ja? Und ich glaube, oder wir haben uns im Vorfeld kurz darüber unterhalten, wir glauben, da gibt es so, könnte man sagen, eine aktive und eine passive Dimension.
Voll.
Ich versuche mal das Aktive ein bisschen zu beschreiben oder zu umreißen, wie ich mir das halt vorstelle. Also gemeint ist damit, was kann ich selber tun, ja? Ohne dass andere jetzt was dazu beitragen. Das ist noch einmal eine ganz andere Geschichte. Du hast vorhin die Beispiele genannt, du hast eine Blair-Liste, also eine Weinliste. Ich muss gerade so schmunzeln, ja. Weil ich habe eine Bekannte, die hat immer gesagt, das ist so schier, das Wort blären, das sagt man nicht.
Was? Warum?
An Wiener, sich das Wort. Der Wiener Wort. Begriff ist ja blär, also blären, ja. Oder eigentlich rären.
Rären, ja, genau.
Rären nicht so viel.
Ja. Ich überlege, ob sie blären oder rären heißt, ja.
Ja,
ja.
Und Blair-Liste oder Rär-Liste und eine ganz, ja, ein Mensch, der mir viel bedeutet hat, hat damals gesagt, also das ist so ein schieres Wort, das kann man nicht sagen, da muss man weinen sagen, weil das, ja.
Echt?
Das ist so in meine DNA hineingeschrieben.
Lustig.
Egal, also du hast gesagt, dass das Weinen als Möglichkeit des Umgangs, du hast die Musik genannt, Musik machen, Musik hören. Ja, ich finde halt auch, also eine Idee zu haben von einem Sinn, das ist ja das Problem, das viele Menschen haben, wenn sie so Phasen durchmachen, so das biblische Wort dafür ist Wüstenzeiten eigentlich, ja, also so Trockenzeiten, wo man einfach, wo man seinen Durst nach allen möglichen, worauf man Lust hat, einfach nicht stillen kann, ja? Weil man nichts mehr sieht vor lauter Traurigkeit oder so. Ja? Dann kann es durchaus hilfreich sein, sich einen Sinn zu suchen. Ja? Und das denke ich mir jedes Mal dann, das hört man öfter, als man glaubt, wenn mir Leute erzählen, ich weiß in der Früh nicht, wofür ich aufstehe. Ja? Da ist völlig klar, worum es geht. Ja? Also wenn du in der Familie keine Erfüllung findest oder in deinem Single-Dasein keine Erfüllung findest oder in deiner Arbeit keine Erfüllung findest. Wenn du nichts hast, wo du dir denkst, das hat irgendeinen Sinn, ja, dann tue ich mir auch schwer mit aufstehen. Und dann kann es hilfreich sein, sich diese Dinge noch einmal bewusst zu machen, einmal nachzuschauen, gibt es nicht vielleicht doch etwas, das ich jetzt noch nicht sehe, das sinnvoll war, auf das ich mich ein bisschen freuen kann. Also so ein bisschen sich selber versuchen, an der Nase zu packen und so ein bisschen aus der Lacke rauszuziehen. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass auch der eigene Glaube, die Spiritualität da eine Kraftquelle sein kann, ja. Wenn man ein spiritueller Mensch ist, wenn man damit was anfangen kann, aber wenn, dann kann es, also mir hilft das manches Mal, in die Bibel reinzuschauen oder auch sich einmal Zeit zu nehmen fürs Gebet, einfach sich dafür auch Zeit zu nehmen. Sein Leben einfach auch nicht nur sozusagen im eigenen Saft zu reflektieren, ja, sondern mit einem Gegenüber, ja, mit Gott konkret. Ja. Du möchtest was sagen dazu?
Ja, lustig. Mir sind zwei Beispiele eingefallen, an die ich noch gar nicht gedacht. Zwei Beispiele, die voll arg sind, habe ich auch nicht mehr aufstehen können, also was so quasi ein Burnout, keine Ahnung, ist schon lange her, über ein Jahrzehnt. Und da weiß man dann auch nicht, wofür man aufsteht und so. Und das ist schon, und ich frage mich gerade, weil ich mich so in die Situation reinspüren kann. Also das ist, finde ich, so arg, das ist ganz lange her. Mhm. Und ich spüre es so körperlich und emotional, wie es mir damals gegangen ist. Das ist witzig. Es ist auch bis heute, das ist so mein Richtwert. Also das merke ich einfach, das ist so mein, das ist eine gute Richtschnur für mich zu wissen, okay, es ist genug, also ich muss wieder ein bisschen mehr auf mich schauen und runterschrauben und so.
Du beziehst dich jetzt auf dieses Gefühl.
Auf dieses Gefühl, wie es mir gegangen ist, so, dass da einfach nichts geht.
Ja,
dass du einfach keinen Grund hast, aufzustehen. Also das kenne ich gut. Ja. Also das war halt damals so, weil halt einfach Overkill war. Ja. Und dann bin ich halt dabei und das ist das Zweite, wo du sagst, ich schaue mit meinem Glauben und das war auch eine schlimme Situation, wo ich einfach meinen Glauben verloren an mich wirklich. Mhm. Also den Glauben verlieren, das ist schon auch mal harter Tobak. Also gerade in meiner Situation war das ein harter Tobak einfach. Mhm. Und an die Situation kann ich mich auch erinnern, weil das Gute war, ich habe halt Sinn in meiner Familie. Also so, da waren halt viele andere Faktoren, die gestimmt haben und trotzdem bin ich im Raul gerannt. Also so, das hat mich trotzdem auch wirklich nachhaltig fertig gemacht. Und da hat mir auch, das merke ich einfach, dieses Hoffnungsding, das habe ich da auch nicht annehmen können, glaube ich. Das ist das, was mich gerade fragt, nämlich. Und da bin ich drauf gekommen, was mir in der Situation geholfen hat, und das ist das Wichtigste. Da waren lauter Menschen um mich herum, die es einfach gecheckt haben.
Ja.
Da ist nämlich nur darum gegangen, checken die, wie schlecht es mir geht. Also, oder, und die haben gecheckt, mir geht schlecht, aber haben gar nicht gecheckt, wie schlecht es mir geht. Ja. Und dann die Erkenntnis danach so, okay. Und ich merke einfach, das ist so für mich so ein, dieses Hoffnung geben war dann bei mir nicht selber produziert, das hätte ich nicht gekonnt. Genau, in keiner fucking Welt hätte ich das können. Genau. Aber, also Menschen mal, die haben mich, also meine Familie, die hat mich abgeholt und hat mich einfach nach Hause geholt und gesagt, du wohnst jetzt da, pack ein, was du jetzt brauchst ganz für einen Monat, mir wurscht, aber pack ein, wir holen dich jetzt, wir sind jetzt einfach da und du nimmst dir das, was du brauchst und bitte schlaf jetzt mal 5 Tage, also so. Und das ist das, was ich merke, einfach so dieses Hoffnung geben, das habe ich nicht
können. Ja, das wäre eigentlich schon die andere Dimension.
Genau,
sozusagen.
Deswegen, das genau, voll.
Passive, wo kann ich Hilfe kriegen? Ja, also, aber ich möchte noch ein Stück, kurz, weil das eben, ich gebe dir ja recht, es ist so schwierig, also intuitiv ist meine erste Antwort, wo kann ich, wenn ich keine Hoffnung mehr habe und wenn ich nur mehr schwarz sehe, was hilft mir dann? Dann denke ich nicht zuerst, was kann ich machen? Sondern das ist meine erste logische Reaktion, wo sind meine Freunde, die mich aus dem Schlamm rausziehen? Aber
bist du dann so? Schon. Kannst du das?
Na, also für mich, ich glaube tatsächlich, dass viele Menschen so denken, am liebsten, weil es halt auch am einfachsten ist vielleicht, wenn man diese Leute kennt oder hat, aber am liebsten ist es mir, wenn andere das für mich machen.
Ich kann das gar nicht. Ich bin da, also deswegen, ich bin da so, wenn ich Troublings habe, dann gehe ich ganz, also die Troublings, die gehören nur mir. Also da lasse ich, Troubles. Das kostet mir alles, da ein Stück weit aufzumachen und zu zeigen, mich schnielst gerade massiv.
Gut, ja.
Also das ist ja schon, also das meine ich mit Freunden, also so, aber das ist so, da bin ich schon ein Kontrollfreak, da
gut,
bin ich.
Gut, also du meinst jetzt die Dimension, man mag sich diese Blöße nicht geben oder so, oder?
Ja, Kontrolle verlieren ist bei mir.
Also wenn es mir so schlecht geht, dann checken das meine Freunde sowieso und werden von sich aus aktiv, die muss ich ja gar nicht darum bitten. Aber ich möchte noch kurz einmal schauen, so auf diese, was kann ich machen? Also ich habe schon gesagt, Spiritualität, Glaube, vielleicht auch in dem Zusammenhang, nicht nur im Zusammenhang mit Spiritualität, sondern auch grundsätzlich fürs Leben. Manches Mal kann es total hilfreich sein, sich neue Perspektiven anzuschauen. Ja?
Woher?
Jetzt ist es logisch, ich kann neue Perspektiven kriegen im Gespräch mit anderen, aber das wird auch schon wieder so in diese zweite Dimension fallen, wo sozusagen andere drin sind. Aber ich kann auch selber neue Perspektiven gewinnen, indem ich mir einmal überlege, was ist denn mein Zugang zu den Dingen? Und ist das der einzige Zugang? Ich kann auch, bedingt fällt es jetzt auch in die zweite Dimension hinein, ich kann zum Beispiel auf, fällt mir jetzt gerade so ein, ich kann auf Exerzitien fahren, also geistliche Übungen oder so, da kriege ich auch eine neue Perspektive.
Voll, das könnte ich mir nicht leisten und auch zeittechnisch nicht leisten. Bedingt durch Umstände.
Ja, ändert aber nichts dran, dass es helfen kann.
Ja, voll. Also, aber ich sage nur, aber das ist jetzt eine sehr, eine Woche rausnehmen.
Ja, ja. Aus allem. Ja, aber glaube ich, für viele sinnvoll, dass sie sich das leisten und dass sie das tun. Also, vielleicht, das ist vielleicht ein klassisches Beispiel für die neue Perspektive, weißt, also wenn ich jetzt sage, das geht jetzt nicht gegen dich, verstehe mich nicht falsch, aber wenn ich jetzt sage, ich habe Familie und einen Mann daheim und Arbeit und 100 Sachen, ich habe die Zeit nicht. Vielleicht ist es genau dieser Perspektivenwechsel, den es braucht, dass ich sage, nein, ich nehme mir jetzt die Zeit für Exerzitien, für mich selber, für und wenn es um eine Maniküre geht, oder 2 Tage in der Therme, es ist völlig wurscht. Dir, aber einfach so dieser Perspektivenwechsel, nein, die Dinge, die ich jetzt für so wichtig halte und die mich in Wahrheit stressen und fertig machen, dass ich denen auch eine neue Bedeutung zumesse. Und damit einmal durchatme. Ja. Also einfach, ich wollte einfach sagen, so diese Dimension, alte Strukturen durchbrechen, was Neues finden für sich, mit dem man auch gut kann.
Und ich finde wichtig, eine aktive Geschichte ist schon auch dieses, ruf einfach Psychotherapeuten an. Ja, ja, das genau, ist, also das richtig. Ist so ja, ja. einer der wichtigsten Schritte.
Wieder, stimmt. Aber da schalte ich wieder andere Leute ein. Ja.
Na eh, aber das ist
total hilfreich. Ja.
Na, urwichtig.
Urwichtig, ja, habe ich mir aufgeschrieben als Punkt. Also bitte, wenn es soweit ist, natürlich Hilfe holen. Ja.
Nicht zu spät Hilfe holen.
Nicht zu spät Hilfe holen, ja. Aber also ich bin jetzt eher in meiner Überlegung an dem Punkt, wo es noch nicht so weit ist, ja, sondern wo ich einfach überlegen kann, was kann ich tun. Und etwas, das ich vor ein paar Jahren für mich entdeckt habe, leider mittlerweile wieder ein bisschen aus dem Fokus verloren habe, aber ich glaube tatsächlich, dass auch Sport und Bewegung und gesunde Ernährung, gesundes Leben, wie man halt so sagt, ein total wichtiger Faktor ist, weil das alles etwas nicht nur mit deinem Körper macht, sondern auch mit deiner Seele oder mit deiner Psyche. Ja? Also gesunder Körper, gesunder Geist, wie man so sagt, das ist nicht nur irgendein Larifari-Spruch, ja? Da steckt schon was dahinter. Und wenn ich den ganzen Tag nur im Wohnzimmer sitze oder im Büro sitze oder wo auch immer und nie rausgehe, ein bisschen in die Sonne gehe oder spazieren gehe und einmal die Augen aufmache und so, dann ist das halt auch nicht förderlich, glaube ich. Und genau das kann man auch fokussieren ein bisschen. Ja? Ja. Löst nicht alle Probleme, aber kann beitragen. Und das waren ein paar Dinge, die mir jetzt so spontan eingefallen sind, wo ich aktiv werden kann. Mhm. Ja? Und mindestens genauso wichtig, glaube ich persönlich, wenn nicht sogar wichtiger, ist die zweite Dimension.
Eh voll. Also ich bin halt nur, also das habe ich eh schon vorher ein bisschen gesagt, aber dieses, ich glaube, es ist halt so wichtig, also es ist mir erst jetzt so richtig bewusst worden, dieses, wie wichtig es ist, dass man achtsam ist mit den Menschen um sich herum. Dass man einfach, also dass man einfach checkt, fuck, ich könnte die einzige Person sein, die der jetzt helfen kann. Nämlich auch in dem Sinne, absolut, also so, das ist das, also da merkt man, wie wichtig einzelne Personen sind, genau in solchen Settings. Dieses, okay, ich habe das Gefühl, da geht es ihm nicht so gut und ich bin dann halt eine und check halt ab, okay, bin ich da die richtige Person oder fällt mir jemand ein, der da noch näher dran ist, der das noch besser könnte? Quasi, weil das Personen sind, die gerade mit mir ein Hackmeck haben oder wo ich halt gerade auch nicht hilfreich sein kann oder was auch immer. Also sich selber da auch bewusst zu sein, dass man
ja.
jetzt nicht die erste Person ist, die der andere Mensch da gern hätte. Also weil das muss man schon noch sagen, passiert, also ist mir schon noch passiert, dass dann Leute da gestanden sind und man dachte, na, du nicht, bitte nicht.
Ja, ja.
Und so lieb das auch gemeint, also nämlich das ist auch ein wichtiger Schritt, finde ich, dieses zu checken, bin ich die Person, die es jetzt braucht? Oder wäre da nicht jemand anderer jetzt wichtiger?
Ja, stimmt.
Und das ist das, da muss, also das ist einer der wichtigsten Dinge, die ich gelernt habe vom selber erleben, halt einfach so dieses, wenn ich in diesem Punkt bin. Und das war für mich so dieses, da kann ich so schlecht Tipps geben, vielleicht kannst du da besser Tipps geben, dieses, das hat halt so viel zu tun mit Kontrolle abgeben. Und das kostet, also das merke ich halt bei mir, das kostet mir halt urviel, mich dann, also das zuzulassen, da muss man entweder urdreckig gehen, dass ich eh nicht mehr weiß, quasi, dass ich es gar nicht mehr, dass ich nicht mehr dagegen halten kann, quasi.
Ja.
Aber ich versuche gerade zu lernen, das ein bisschen besser hinzukriegen und es fällt mir schwer. Muss ich auch zugeben, also da bin ich einfach so ein komplizierter Mensch manchmal.
Also Tipps habe ich dazu jetzt nicht unbedingt, aber ich kann eine Erfahrung dazulegen. Also wenn du den Punkt erreicht hast, den du gerade angesprochen hast, dass es dir wurscht ist, ja, dann ist das auch ein gewisser Kontrollverlust.
Ja, ja, voll.
Und auf dieses Wort wollte ich hinaus, Kontrollverlust ist, das beobachte ich ganz oft bei Leuten, ist in Wahrheit das treibende Motiv, was die Leute fertig macht. Wenn sie Situationen ausgesetzt sind, wo sie keine Kontrolle mehr haben. Und noch schwerer fällt es den Leuten, bewusst über manches in ihrem Leben die Kontrolle abzugeben.
Voll.
Was aber, Klammer auf, was aber notwendig ist, Klammer zu. Ja? Du kannst nicht alles kontrollieren.
Nein, voll, ja.
Und dich selber damit zu stressen, dass du alles kontrollieren musst, führt nur ins Verderben. Ja?
Voll. Und das ist das, was für mich halt auch so wichtig ist, so, womit beschäftigt man sich. Also ich merke einfach für mich, ich habe irgendwie auch dann in den guten Phasen herausgefunden, was sind die Dinge, die mich einfach meiern, also die mich einfach fertig machen. Und es ist bei mir ein großer Punkt, die Hilflosigkeit. Also so hilflos fühlen für mich ist das Allerschlimmste. Also das ist das Allerschlimmste, was man mir antun kann.
Ja.
So, wenn ich nicht mehr weiß, also ich bin eine, ich packe Plan A bis Z aus.
Ja.
So, aber wenn ich dann nicht mal mehr weiß,
wenn du keine
was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Und das ist diese Hilflosigkeit. Also bei mir ist es die Hilflosigkeit. Und was mir halt auch, also dieses Passiv-Abholen ist für mich auch so dieses, ich mag das halt in guten Phasen, für mich ist es halt gewaltfreie Kommunikation, da ist halt dieses Ding drinnen so, was ist mein Bedürfnis? Was ist das, wo es mich aufstellt? Was ist da? Also, weil dann kann ich jedes Mal besser damit umgehen, weil ich halt, aber ich bin halt auch so ein, ich, und das ist auch ein Faktor, der mit Hoffnung zusammengeht, irgendwie ist auch dieses, ich bin halt so wirklich scheiß problemlösungsorientiert. Das ist eine gute Eigenschaft, aber ich finde sie manchmal auch anstrengend. Weil mir immer
weil
so
du
wichtig
ein hoffnungsvoller
ist.
Mensch bist,
ja, ja, voll. Ja, ja, weil das hängt für mich zusammen, dieses Problemlösung, also dieses, ja, das, ja, das ja. ist, also ein Problem ist da, um gelöst zu werden. Das ist so schlimm, ich habe das so intus.
Ja.
Und ich wünsche mir manchmal, dass ich das nicht so schlimm habe. Dass ich auch einfach mal Dinge sein lassen kann und das einfach mal eben scheiße, scheiße sein darf. Deswegen bin ich ein bisschen. Und das ist halt auch so ein Punkt, so einfach auch zu schauen, was ist das Bedürfnis, das ich gerade habe. Und dieses Dinge sein zu lassen. Und ich bin halt so eine, ich schaue halt viel auf, also ich bin ja voll viel in Gesprächen mit anderen Menschen, wenn ich, also ich schlage mich ja mit meinen, zum Beispiel in der Arbeit, Problemen, das ist jetzt kein Problem, sondern so eine Problemstellung eher, dann mache ich das niemals alleine, sondern ich rufe immer 25 Leute an und gehe 25 Leute am Arsch mit meiner Frage. Danke an alle, die das tun. Und da sammle ich dann alle Antworten ein und versuche, das alles reinzuarbeiten und so. Und so bin ich auch bei Dingen, mit denen, die mich dann beschäftigen, oder ich bin halt viel mit inspirierenden Sachen unterwegs, oder ich kaufe mir dann halt so Bücher mit irgendwelchen schlauen Sprüchen, damit ich mir was ziehen kann, oder so Bibelstelle zum Ziehen und so. Also ich arbeite viel mit so Ritualen auch ein bisschen. Also ich habe daheim 5 Bücher liegen, wo ich mir das Zitat des Tages raussuchen kann, wenn ich es brauche. Oder eine Postkarte, wo was Gescheites draufsteht. Oder eine Bibelstelle oder so. Also ich merke, aber wie gesagt, also deswegen, ja, ich glaube, Wichtigste ist dieses Aktivsein von den Mitmenschen. Ich glaube, das ist das, was in so einem Moment, glaube ich, einfach das wirklich arg, das Hilfreichste ist.
Ja, und vielleicht auch, wenn die anderen jetzt nicht gleich aktiv wären, also diesen Schritt auch setzen, dass man sagt, mir ist jetzt egal, wenn ich mir da die Blöße gebe, auch auf andere Leute zugehen und sagen, hey, mir geht's nicht gut, ich brauche Hilfe, hör mir zu, ja, das können Freunde sein, das kann Familie sein, whatever, ja, das kann im Anlassfall bitte, ganz wichtig, ja, vorhin habe ich es ein bisschen auf die Seite geschoben, weil ich einen anderen Blick drauf nehmen wollte, aber jetzt passt es, wenn es soweit ist, ist es total wichtig, auch sich professionelle Hilfe zu holen, ja.
Auch als Freundin und Familie. Also ich muss schon sagen, es gibt, also es kann Situationen geben, und das kenne ich auch, wo einfach klar ist, ich schaffe es psychisch nicht.
Ja.
Also so, ich kann hier Schande. Psychisch, ja. Ich bin nicht in der Lage, psychisch das mitzugehen als Freundin. Das kann, das schaffe ich nicht, weil das meinen Alltag und meine Gesundheit so gefährden würde, weil es so überhand nimmt, weil natürlich, ich bin halt so eine empathische, ich trage das ja dann mit mir herum und problemlösungsorientiert und versuche dann irgendwie auch noch irgendwelche Lösungsansätze zu finden und so, und dann lasst mich das nicht mehr los, und dann 2 Stunden da mit jemandem zu sitzen, dem es wirklich schlecht geht, ist auch wirklich anstrengend, also ist für mich auch körperlich anstrengend, weil ich das halt so...
Das gehört wieder ein bisschen zu der Dimension, die du vorhin angesprochen hast, bin ich der richtige Mensch, um helfen zu können?
Genau, und das ist halt, also das gehört für mich auch dazu, dass man einfach auch als Freunde weiß und das auch machen muss, so, ich kann das nicht, aber wir suchen jetzt gemeinsam jemanden aus, der zu dir passt, oder wir suchen eine Therapie, oder wir, also, oder so, oder, und das ist halt auch, es klingt immer so hart, aber das hat was mit Psychohygiene zu tun, auch mit selber, auch zu checken, das ist nämlich, ich finde, ich sage es jetzt einfach, obwohl es schwierig ist, man muss seine eigene psychische Gesundheit zumindest auf dieselbe Ebene stellen, wenn ich davor stelle. Es ist niemandem geholfen, wenn ich mit dem anderen so viel mitleide und das mir so viel kostet, dass wir dann beide zu zweit down sind. Also das bringt es halt nicht. Ja?
Ja, ja.
Und das ist halt, aber das ist das, was wir als Freundinnen und Freundinnen, glaube ich, also da bin ich auch so, Loyalität und so, und wo es mir dann schwerfällt, das zu machen. Und ich merke einfach, das hat bei mir lange gedauert, zu realisieren, das ist wichtig, dass ich auch eine gute Freundin bin, wenn ich sage, tut mir leid, ich kann mich jetzt nicht mit dir treffen.
Ja, und das ist wirklich also das schwierig, ist, weil das, ich gebe dir recht, das geht jetzt bei Freunden, sage ich mal. Ja. Aber was machst du zum Beispiel, wenn du in einem Setting bist, es geht um 2 Ehepartner.
Ja. Ja.
Es gibt ein Problem und ein Ehepartner begleitet den anderen ein Stück des Weges in der Problembewältigung. Und dann plötzlich kommt aber der Punkt, wo einer sagt von den beiden halt, es geht für mich nicht mehr. Ja. Das ist ganz schwierig, weil dann zu sagen, ich nehme mich da jetzt raus, ist in mindestens vierfacher Weise fast unmöglich, ja, weil dann der andere sagt, jetzt lasst du mich allein,
genau.
Dann bricht die nächste Dimension ein und der andere sagt, ich kann das aber nicht, weil bin ja jetzt nicht nur verpflichtet, sondern ich liebe diesen Menschen und so. Also es ist nicht immer einfach und trotzdem würde ich sagen, ist es wichtig, ja, dass man sich nicht in dem Versuch, Hilfe zu leisten, selber kaputt macht, ja. Da hat keiner was davon,
genau.
Auch auf lange Sicht. Ja.
Voll. Und das ist aber urschwierig, also weil dafür gibt es, finde ich, noch wenig Vorbilder, sag ich mal so.
Es gibt wenig Vorbilder, weil das halt auch etwas ist, über das auch nicht geredet wird.
Und deswegen habe ich es jetzt sagen wollen. Ich habe auch überlegt, ob ich sagen soll, und habe gedacht, nein, ich sage es jetzt einfach, weil es einfach schwierig ist. Wenn ich mich jetzt jeden Tag mit einer Freundin hinsetzen würde, die Ur-Troublings hätte, dann ich hätte keine Chance.
Ja,
das und, weiß ich von mir einfach.
Und es ist auch nämlich die Gefahr, also ja, bitte holt euch Hilfe, das ist
die große
Message.
Botschaft, bitte.
Aber, ja, und dieses Aber soll jetzt die Message nicht schmälern, ja. Aber was halt eine Dimension
gleichzeitig
ist.
Gleichzeitig, ist ein gutes Wort,
gleichzeitig,
statt Arbeit.
Danke, gleichzeitig, gleichzeitig. Fällt mir halt auf, also wenn ich mich in diese Rolle des Hilfestellers hinein begebe und ich nehme die lange Zeit ein, manchmal sind Sachen in einem Gespräch geklärt, super. Ja?
Ja.
Aber wenn ich so der Dauer, ich sage es jetzt unter Anführungszeichen, der Dauertherapeut von jemandem werde, dann verändert das ja auch die Beziehung, die ich zu diesem Menschen habe. Und das ist nicht immer von Vorteil. Ja.
Ja.
Ja. Und
da muss man dann auch aufpassen,
muss man schauen,
ob man dann
also, genau.
In einer Beziehung gelandet ist, weil man sich das selber so ausgesucht hat oder ob man in einer Beziehung gelandet ist, die...
Ja, genau. Und das sind alles eigentlich Dimensionen, die man viel zu wenig bedenkt, die man sich in dem Moment, es sind Fragen, die man sich in dem Moment stellen muss, wo man sich halt fragt, bin ich jetzt der Richtige?
Ja, voll.
Und mir passiert, also oft, aber es kommt hin und wieder vor, dass jemand zu mir kommt und sagt, ich habe dieses und jenes Problem. Da sage ich dann schon manchmal, ja, bei mir bist falsch, aber ich kenne wem.
Ja, genau,
ich
das ist wichtig.
Euch,
genau, das ist wichtig. Also zu sagen, ich kann nicht und der wird sterben lassen, ist keine Option.
Ja, genau,
so für alle.
Genau.
Das meine ich nicht damit, sondern eher so. Aber ich glaube, dass die Person helfen können.
Ich finde das gerade so schön. Am Anfang unseres Podcasts von dieser Folge hast du gesagt, Hoffnungslosigkeit muss man leben. Und, so. Und jetzt sagst du schon, sterben lassen geht nicht. Das finde ich schön.
Ja, stimmt.
Und das bringt uns ein bisschen zu unserer Abschlussfrage.
Ich habe gesagt, dass ich eher der Typ Mensch bin. Weiß ich Aber trotzdem bin ich sensibilisierend dafür.
Genau.
Wir kommen zur Abschlussfrage, glaube ich.
Zur Abschlussfrage. Also wir rekapitulieren.
Ja.
Wir haben über Hoffnung gesprochen, über Hoffnungslosigkeit. Wir haben, wo ich dir zu 1000%, die es nicht gibt, zustimme, man soll Hoffnungslosigkeit nicht, wie sagt man, da ist das richtige Wort, nicht verniedlichen, ignorieren und hinunterspielen, sondern es ist total wichtig, sie auch wahrzunehmen, Leute darin auch zu begleiten, aber es gibt halt auch die christliche Botschaft, die uns aufruft, dort nicht stehen zu bleiben, sondern ein Stück weiter zu gehen zur Perspektive der Hoffnung.
Das ist lustig, wir haben als letzte Frage aufgeschrieben, müssen wir als Christinnen Hoffnungsträgerinnen sein? Und ich bleibe noch immer hängen bei, also meine Antwort drauf ist so lustig jetzt, weil du hast gesprochen von dieser inneren Haltung. Und ich glaube, weil ich diese innere Haltung so habe, stellt sich die Frage bei mir nicht, sondern ist es für mich klar. Weißt du, was ich meine? Ich kann aus meiner Haltung heraus gar nicht anders, weil ich frage mich ja, warum bin ich, also das ist einfach so tief liegende Entscheidung für Glaube, Liebe, Hoffnung, weil das halt mein Grund ist, zu glauben und Jesus als großes Vorbild zu sehen, wenn man denkt, oder
damit
ich mag halt auch so leibend sein und somit bin ich halt immer automatisch Hoffnungsträgerin. Ich kann gar nicht anders.
Und damit bist du dem Paulus viel näher, als dir vielleicht bewusst ist, glaube ich, weil so kann man ihn auch verstehen. Er sagt ja nicht, irgendwann kommen Glaube, Liebe, Hoffnung, sondern er sagt, für jetzt bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung. Also er sagt ja, das ist jetzt schon da. Das ist so diese innere Grundhaltung.
Genau.
Und genau das ist es. Ja.
Ist es für dich auch so?
Ja.
Okay.
Das heißt nicht, dass alles leibend ist und dass alles leicht ist und, und so, ja.
Auch das nicht.
Gar nicht. Aber trotzdem bleiben diese drei Dinge.
Ja, voll.
Und die Hoffnung als etwas Wichtiges davon. Genauso wie Glaube und Liebe.
Ja. Genau. Schöner Schlusssatz, muss ich sagen.
Es gibt doch diese Filmreihe von diesem Orgenregisseur. Haben die nicht eine Trilogie mit eben genau Glaube, Liebe, Hoffnung? Ganz arge Filme. Einen habe ich mir angeschaut.
Oh Gott, ich glaube, ich kann mir das nicht an. Ist das irgendwas Katholisches, nicht, Christliches?
Na, eher was Kritisches. Also der zieht eher, boah, das muss ich jetzt recherchieren. Das ist ein ganz
wir geben es dann dazu in der Beschreibung, wenn es der Hannes so gefunden hat.
Aber Filme, die sehr kritisch auf auch dieses Phänomen schauen und auf diese drei Begriffe schauen und eigentlich ein bisschen, ich finde es nicht immer fein, aber eigentlich auch die Leute aufbladeln lassen in ihren Bildern und ja, in ihrer Selbstillusion.
Ja, ja. Ich merke gerade, ich mag es immer so, die Hoffnungsfilme. Was mir jetzt nämlich gerade einfällt, meine Lieblingsbibelstelle ist ja noch immer geprägt von der KI, logischerweise. Sie sollen das Leben in Fülle haben. Das ist ja das, was mich antreibt einfach. Also so, wenn ich meinen Job beschreiben müsste, dann ist es genau das. Ich will halt Menschen dazu helfen, dass sie das Leben in Fülle haben und ausschöpfen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, so mein Leitsatz für alles, was ich mache und warum ich Menschen so sehe, wie ich sie sehe. Und das passt auch in dieses Hoffnungsträgerinnen-Ding. Also ich merke gerade, das ist einfach so, ja, innere Haltung, arg, lustig. Ja, wieder was gelernt über mich. Ich hoffe, ihr habt aber auch euch was lernen können. Ich habe heute sehr viel über mich gelernt.
Genau.
Ja.
Ja, und ich wünsche euch tatsächlich, dass ihr hoffnungsvolle Menschen sein könnt, dass ihr das spürt.
Voll.
Jetzt muss ich den frommen Zusatz bringen, weil es ist so aufgeregt. Wir haben letzte Woche Ostern gefeiert.
Ich wollte jetzt
Es ist so aufgeregt. Wir haben letzte Woche Ostern gefeiert. Da haben wir alle herumgeschrien, Christus ist auferstanden, Halleluja.
Hast du geschrien?
Naja, gesungen. Ja. Aber ja, und genau das soll man spüren. Ja. Und dass Auferstehung nicht nur was ist, was in der Bibel steht, sondern das gibt es halt im übertragenen Sinn auch im eigenen Leben. Wenn man sich aus dem Dreck rausziehen kann und die Erfahrung, oder wird vielleicht eher, und die Erfahrung macht, na, es geht weiter. Und ich habe Grund, mich zu freuen, ein bisschen Hoffnung zu haben. Das wünsche ich allen, die zuhören.
Genau, ich frage meinen auch frommen Satz, Jesus ist gestorben und jetzt ist er wieder da. Und schöner kann man es nicht sagen, seinem Kind gesagt und ich war in Heaven. Ich habe es echt süß
gefunden. Kind hat das Glück.
Ja, schön, ne? Urschön. Ja. Deswegen, ja, und somit entlassen wir euch mit der Hoffnung. Haha, ich habe entlassen gesagt in die Hoffnung. Das ist so ein Priesterspruch, ich kann's.
Dank sei Gott dem Herrn.
Okay.
Genau. Ja, wunderbar.
Wir haben ein schönes katholisches Ende gefunden. Ich finde das sehr schön.
Euch allen eine gute Entlassung und bis nächstes Mal.
Genau. Baba.
Tschüss.
Wie der Podcast der Jungen Kirche Wien.